بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Frieden auf Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, und auf all seinen Freunden und all denjenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Jedes Mal, wenn eine Gruppe sich in einem der Häuser Allahs trifft, Allahs Buch liest und lernt, steigt auf sie die Ruhe hinab, hüllt sie die Barmherzigkeit ein, umgeben sie die Engel, und Allah erwähnt sie bei denen, die bei ihm sind. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, dass wir zu denjenigen gehören, die Allahs Buch hier rezitieren und es verstehen und lernen wollen, und auf das Allah subhanahu wa ta'ala seine Zufriedenheit und Barmherzigkeit und seine Ruhe und seine Engel zu uns schickt, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und er ist derjenige, den wir darum bitten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir in die Sitzung hineingekommen sind, und dass er uns den Erfolg dazu verleiht, die Sachen, die wir hier lernen, auch in die Tat umzusetzen. Amin. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse von Surat al-Baqarah, der zweiten Sura im Koran, eine medinensische Sura, und die Verse von 93 bis 101, die da wie folgt lauten in der ungefähren Übersetzung in deutscher Sprache: "Und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten: Haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und hört. Sie sagten: Wir hören, doch widersetzen uns. Und es geschah mit ihnen, und es geschah ihnen durch ihren Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. Sag: Wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid? Sag: Wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch vorbehalten ist unter Ausschluss der anderen Menschen, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber sie werden ihn sich niemals wünschen, wegen dessen, was ihre Hände an Taten vorausgeschickt haben. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. Sag: Wer auch immer Jibril ein Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Und wir haben zu dir ja klare Zeichen hinabgesandt, doch die Frevler verleugnen sie, doch nur die Frevler verleugnen sie. Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen doch nicht. Und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen an Offenbarungen bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten." Die Verse, die wir verstehen konnten, sind, oder wie man heraushören kann, immer noch gerichtet an die Juden in Al-Madina, oder die Kinder Israels, die sich in Medina und Umgebung niedergelassen haben. Und wie wir gesagt haben, sind die damaligen Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam angesprochen, obwohl sie nicht unbedingt in jedem Fall diejenigen Juden sind, die diese Sünden immer begangen haben, die hier erwähnt sind. Doch wir haben gesagt, weil sie den gleichen Glauben haben wie ihre Vorfahren und sich ihnen zugehörig fühlen, und weil sie das für gut heißen, was ihre Vorfahren gemacht haben, gehören sie zu ihnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "Al-mar'u ma'a man ahab." Der Mensch ist mit demjenigen zusammen, den er liebt. und wer die Juden liebt, wird mit ihnen sein, und wer Muhammad s.a.w. liebt, wird mit Muhammad s.a.w. sein. Und Anas radiallahu anhuma hat dann gesagt, nachdem er diesen Hadith gehört hat, hat er gesagt, und ich liebe den Gesandten s.a.w. und Abu Bakr und Umar, und ich hoffe, dass Allah mich mit ihnen zusammenbringt, auch wenn ich nicht das gleiche getan habe, was sie getan haben. Radiallahu anhum. Das gehört zu seiner Schüchternheit und zu seinem Glauben und zu seinem wahrhaftigen Glauben. Es ist nicht nur einfach Schüchternheit oder wie sagt man, irgendwie Schamhaftigkeit, sondern es ist einfach Glaube, was er hat. Er weiß, dass Abu Bakr und Umar eine höhere Stufe eingenommen haben als er selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und als wir mit euch ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben. Bescheidenheit. Also es ist nicht nur Bescheidenheit, die er gehabt hat. Er hat Bescheidenheit, Anas radiallahu anhu, aber er wusste auch, welche Stellung er hat. Und als wir, das ist Allah subhanahu wa ta'ala, spricht sich mit dem Plural der Gewaltigkeit an, und als wir mit euch ein Abkommen trafen, mit euch Juden, mit euch Kindern Israels, ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben und zu euch sagten, haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, und hört. Und gemeint ist mit, also haltet fest an dem, was wir euch gegeben haben, die Tora, At-Tawrah auf Arabisch. Und hört, das heißt gehorcht. Isma'u in diesem Fall heißt gehorcht. Und zur Unvernünftigkeit, die die Kinder Israels gehabt haben, dass sie eben die Worte Allahs sehr wohl verstanden haben und gewusst haben, was Allah subhanahu wa ta'ala meint, wenn er sagt, hört. Und sie haben es einfach wortwörtlich genommen, wie es da ist. Und dann gesagt, wir haben es gehört, aber wir sind dann eben ungehorsam. Deswegen sagt Allah, sie sagten, wir hören, doch wir widersetzen uns. Und sie haben gewusst, was mit Hören gemeint ist. Und zwar hören und gehorchen und umsetzen, was gesagt wird. Und nicht nur einfach hören und sich widersetzen. Das ist allerdings, was sie getan haben. Sie sagten, wir hören, doch wir widersetzen uns. Und das war, nachdem sie eben zurückgekehrt waren. Denn, wir haben ja gesagt, und wir wiederholen es nochmal, hat Musa a.s. 70 der besten Männer seines Volkes auserwählt, um mit ihm zum Berg At-Tur in Sina zu gehen. Und er ist mit ihm dorthin gegangen, nachdem sein Volk das Kalb angefangen hat anzubeten. Sie müsst euch vorstellen, sie haben aus Gold und Schmuck haben sie eine Kuh gemacht und sie haben sie angefangen anzubeten. Und für diese Sünde, das ist natürlich die schlimmste Sünde, die man sich vorstellen kann, Schirk, Musa hat eben die besten seiner Leute auserwählt, um zum Berg At-Tur zu gehen, um zu hören, was Allah subhanahu wa ta'ala Musa eingeben wird, als Sühne für diese Straftat. Für diese Straftat, die die Kinder Israels begangen haben. Und die Kinder Israels sollten dann Allah subhanahu wa ta'ala dort auch dann um Vergebung beten, dass sie eben dieses Kalb angebetet haben. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen eben mitgeteilt hat, dass sie sich umbringen müssen, wie wir gesagt haben, sich gegenseitig umbringen mussten, waren sie mit diesem Urteil nicht zufrieden. Waren sie mit dem Urteil nicht zufrieden und sie waren nicht damit zufrieden zu erfahren, was Allah eben gesagt hat, und sie wollten ihn direkt sehen. Und sie weigerten sich, die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie getan haben. Daraufhin hob Allah subhanahu wa ta'ala den Berg über sie wie eine Wolke, wie wir gesagt haben, oder wie es im Vers heißt, und den Berg über euch emporhoben. Wie eine Wolke, ka'annahu wullah, wie es in Surat al-A'raf heißt. Und es wurde ihnen gesagt, nimmt das Abkommen an. Nimmt das Abkommen. Und da warfen sie sich alle nieder auf ihre Backen und nahmen das Abkommen unter Zwang an, weil Allah subhanahu wa ta'ala sonst auf ihn den Berg geworfen hätte und dann wäre es vorbei mit ihnen gewesen. Und sie hören doch, wir widersetzen uns. Es muss nicht unbedingt sein, dass sie tatsächlich gesagt haben, wir widersetzen uns. Ja? Auf jeden Fall haben ihre Taten das bezeugt. Sie haben einfach nicht gehandelt nach dem, was Musa a.s. gesagt hat, wie wir auch schon einmal erwähnt haben. Besonders in dem Fall, dass sie zum Dschihad aufgerufen worden sind nach Al-Quds. Und sie haben sich geweigert. Sie haben gesagt, wie es in Surat Al-Ma'idah heißt, اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Geh du und dein Herrn und kämpft ihr beide zusammen. Wir werden hier sitzen bleiben. Und so waren sie ungehorsam. Und es geschah ihnen durch ihren Unglauben, dass die Liebe für das Kalb in ihre Herzen eindrang. wenn man auf eine Sünde beharrt, beherrscht sie irgendwann einmal das Herz. Und ihr wisst ja, dass das Herz sich schwärzt, also bekommt immer schwarze Punkte für jede Sünde, die man getan hat, und wird gereinigt durch die Tauba. Und je mehr schwarze Punkte ein Herz bekommt, desto schwärzer wird es, und schwärzer wird es, verfinstert sich. Und wenn es dann irgendwann mal zu schwarz ist, dann lässt man sich eben nicht mehr warnen durch Warnungen, und das Herz bewegt sich nicht einmal mehr. Und dies, das heißt, die Liebe diesem Kalb gegenüber es anzubeten, ist deshalb gekommen, weil sie eben ungläubig waren. Nur weil sie ungläubig waren, konnte die Liebe zum Kalb in ihre Herzen eindringen. Als Gläubige hätte ihnen das nicht passieren können. Leute, die also zum Beispiel Zinsen nehmen, haben Kufr in ihrem Herzen. Und wenn wir sagen, sie haben Kufr im Herzen, dann meint man Kufr damit, ist als unbestimmter Artikel gemeint. Dann hat man nicht den Kufr, den großen Kufr, und sie haben eine Form von Kufr in ihrem Herzen. Und wir wissen auch, dass nicht jeder, der sagt, ich bin gläubig oder ich bin Muslim, ist wirklich Muslim. Muslim, Islam ist keine Nationalität, die man erwirbt, indem man irgendwo reingeboren wird, sondern eben Islam heißt Gottergebenheit. Und wenn man sich nicht Allah SWT ergibt in Worten und Tat und in dem, was in seinem Herzen ist, dann wo ist der Islam dann? Allah SWT hat, und auch besonders die Leute, die ihre Gebete nicht verrichten, und sie sagt, wir sind Muslime, wir sind gottergeben. Wo sind sie gottergeben? In was, wenn sie ihre Gebete nicht verrichten, die Allah ihnen vielleicht 50 Mal im Koran angeordnet hat oder noch mehr? Allah SWT hat sogar das Gebet in Surah Al-Baqarah als Iman bezeichnet. Er sagte, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Also Allah wird euren Glauben nicht verloren gehen lassen. Und gemeint ist mit Glauben, in dem Fall das Salah. Denn es ist im Zusammenhang mit den Versen offenbart, wo es nach der Qibla-Wendung ging, von Quds nach Mekka. Und dann machten die Sahaba sich Sorgen über diejenigen Gebete, die sie verrichtet hatten. Alhamdulillah. Über diejenigen Gebete, die sie verrichtet hatten. Und zwar richten Al-Quds, Jerusalem. Alhamdulillah. Und sie hatten Angst, dass ihre Gebete irgendwie nicht gültig wären. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Also Allah wird nicht euren Glauben verloren gehen lassen. Er hat das Gebet als Glauben. Wer kein Gebet verrichtet, der hat keinen Glauben. Und das ist die gefährliche Sache daran. Na, all dies, was wir hier sagen über die Kinder Israels nach dem Motto, ich, Allah, meine damit euch, o ihr Muslime, wehe euch, tretet nicht in ihre Fußstapfen. Wehe euch, tretet nicht in ihre Fußstapfen. Denn wenn man schon ein Beispiel hat von Leuten, die sowas schon getan haben und wir auch noch gewarnt werden dadurch, dann ist die Sünde, wenn wir in solche Sachen reinfallen, noch viel, viel schlimmer, als was die Kinder Israels gemacht haben. Wenn wir sowas machen würden, wäre es noch viel, viel schlimmer. Na. Wenn man auf einer Sünde beharrt, wird sie auch zu einer Natur. Genau wie man sich, wenn man an gute Taten gewöhnt, wird sie auch zur Gewohnheit und zur Natur dieses Menschen. Es gibt Leute, die sind, man sagt von Natur her, sind sie großzügig oder sanft oder liebevoll. Das sind alles Charaktereigenschaften. Entweder sie wurden so erzogen oder sie haben sich die Sachen angeworben. Ja, und erworben. Und das ist auch möglich, gute Taten, genau wie man schlechte Taten erwerben kann, wenn sie zur Natur werden kann, können auch die guten Taten zur Natur werden. Und dann sind sie einfach. Und so macht Allah SWT den rechtschaffenden Leuten, die daran gewöhnt sind, rechtschaffende Taten zu tun, es einfach. Wenn jemand regelmäßig spendet, dann hat er nicht diese Liebe zum Geld, wie jemand, der einmal im Jahr spendet oder einmal alle zwei Jahre spendet. Sag, wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid? Also, wenn ihr wirklich gläubig seid, oder wie schlimm ist das, was euch euer Glaube gebietet, wenn ihr gläubig seid, wenn euer Glaube euch Juden, euch gebietet, die Propheten zu töten und Schirk zu betreiben, dann ist es ein Überglaube, den ihr habt. Dann ist es ein übler Glaube, den ihr habt, und Allah subhanahu wa ta'ala ordnet nicht an, Propheten zu töten und Allah subhanahu wa ta'ala andere beizugesellen. Sag, wenn die jenseitige Wohnstätte, der Wonne also das Paradies, bei Allah euch vorbehalten ist, euch Juden, vorbehalten ist, das Wort Juden steht im Koran also nicht drin, sondern es ist ein Tafsir, sagt, wenn die jenseitige Wohnstätte bei Allah euch Juden vorbehalten ist, unter Ausschluss der anderen Menschen, aller anderen Menschen, dann wünscht euch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Und die Juden glauben eben, dass sie das auserwählte Volk sind, und dass alle anderen Menschen dass alle anderen Menschen nicht ins Paradies kommen werden. Und sie glauben, wenn sie gestorben sind, dann werden sie ins Paradies gehen, weil sie Juden sind, weil sie das auserwählte Volk sind. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sollte ihnen sagen, wünscht euch den Tod jetzt auf der Stelle, wenn ihr das glaubt. Und das Gleiche ist geschehen mit einer christlichen Delegation aus Najran. Najran ist im Süden Arabiens oder südlichen Teil Arabiens, und da sind Christen gekommen zum Propheten Hassan nach Medina in die Moschee und wollten sich weigern, eben die Zakat zu bezahlen, die Jizya zu bezahlen. Und dann hat, nach einer Diskussion, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurde angeordnet von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran, finden wir, was er hatte sagen sollen. Und zwar, das ist in dem Druck von Medina auf der Seite 57, sagte in Vers 61 in Surat Al-Imran, Surah Nummer 3, Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sag zu denen, das jetzt kommt, nennt man Mubahala, auf Arabisch nennt man Mubahala, kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Das ist immer Mubahala. Und das hat der Prophet gemacht, er ist aus seinem Haus rausgekommen. Und Ali und Fatima, seine Tochter, und Ali und Hassan und Al-Hussein, alle fünf sind rausgekommen aus dem Haus, und da hat der Prophet sie herausgefordert, die Christen von Najran. Und hat ihnen das eben gesagt. Und wenn sie, und dann hätten sie schwören müssen, dass derjenige, der sich auf der Lüge befindet, dass über ihn der Fluch Allahs kommt. Und die Juden, die in dem Vers, und wie gesagt, bei den Christen, keiner hat sich getraut, etwas zu sagen. Keiner hat sich etwas zu sagen. Weil sie gewusst haben, und sie haben dann akzeptiert, die Jizya zu bezahlen. Die Jizya ist die Steuer, die Nicht-Muslime im islamischen Staat zahlen müssen. Und die Juden, genau das Gleiche. Hätten sie, das heißt in den Überlieferungen, hat auch Al-Shawkani erwähnt in seinem Buch Fath al-Qadir, in dem Tafsir, berühmten Tafsir von Fath al-Qadir, hätten sie gesagt, wir wünschen uns den Tod, dann wäre der Engel des Todes sofort herabgekommen und hätte sie ihre Seelen zu sich genommen. Und das haben sie Juden gewusst, dass sie sich auf dem offenkundigen Irrtum befinden, und keiner von ihnen hat sich getraut, etwas zu sagen. Weil sie kennen ihn. Allah sagt im Koran, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Sie kennen ihn, so wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, müssen wir vorstellen. Ja, das heißt, sie wussten ganz genau, wer das gewesen ist. Wenn ihr wartet. Aber, und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bevor das überhaupt alles stattgefunden hat, Allah subhanahu wa ta'ala, der Kenner des Verborgenen, aber sie werden ihn sich niemals wünschen, wegen dessen, was ihre Hände an Taten vorausgeschickt haben. Allah wusste schon, was sie tun werden. Und so beruhigt er das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sie glauben an das Jenseits und wissen, was sie dort erwarten wird. Die Juden haben das nicht erwünscht, den Tod, weil sie wissen, was sie getan haben. Sie wissen, dass sie ungerecht gewesen sind, und sie wissen, dass sie die bösen Taten, die sie vorausgeschickt haben, ist eben das Töten der Propheten, das Töten der Gelehrten, das Erlauben der Zinsen, das Erlauben des Verbotenen, das Erlauben des Verbotenen und das Verbieten des Erlaubten, ja, das haben ihre Gelehrten mit ihnen gemacht. Und das war ja das, was der Prophet sallam, als dann den Gottesdienst der Juden ihren eigenen Gelehrten gegenüber bezeichnet hat. Na. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, also Ungerechtigkeit, haben wir gesagt, bedeutet eine Sache an die Stelle zu tun, wo sie nicht hingehört. Und zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns die Gnaden erwiesen hat, die wir erhalten haben, und jetzt jemandem anderen zu danken, wäre eben den Dank an den Ort zu tun, an einen Ort zu tun oder jemandem zu geben, wo er nicht hingehört. Allah gebührt dieser Dank. Und der Grund eben, warum sie sich nicht den Tod gewünscht haben, ist, weil sie wussten, dass sie ungerecht waren. Und weil sie wussten, was sie getan haben. Und Allah hat diesen Vers wieder allgemein gehalten, wie es öfter in den Versen im Koran ist. Ungerecht. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Er hätte ja sagen können, und Allah weiß über euch ungerechten Juden Bescheid, aber eben alle Ungerechten wird es am Tag der Auferstehung schlecht ergehen. Und nicht nur den Juden. Das ist keine spezielle Sache für die Juden, sondern für jeden. Wer gut und wer glaubt und rechtschaffene Taten tut, geht ins Paradies. Wer das nicht tut, geht nicht ins Paradies. Und das gilt für sie und für andere. Und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden. Sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen, also die Mushrikin. Und dann geht's weiter. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Und erstmal, und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden. Es ist eine gute Übersetzung, es ist absichtlich nicht gesagt, als die gierigsten Menschen nach dem Leben finden. Nein, nach Leben ist unbestimmt, besonders im Arabischen, ala hayah, ala hayatin, unbestimmt. Und zwar wird damit ausgedrückt, sie sind die gierigsten Menschen nach irgendeiner Form des Lebens. Hauptsache sie leben. Auch wenn es das niedrigste, die niedrigste Stufe vom Leben wäre, sie würden es lieber annehmen, weil sie eben wissen, was sie erwarten wird, wenn sie gestorben sind. Okay? Das ist so eine kleine, feine Sache, die im Koran erwähnt ist, aber die bei Übersetzungen, auf die man achten muss. Nach Leben ist anders als nach dem Leben. Ja. Sogar noch mehr als diejenigen, die Allah etwas beigesandt. Diesen Vers kann man auf zwei Arten lesen, wenn man, je nachdem wie man stehen bleibt, bekommt er zwei Bedeutungen. Erstmal, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Das ist genau, wie wir es gerade übersetzt haben. Das heißt, die Juden sind die gierigsten Menschen nach Leben, sogar noch gieriger als die Mushrikin. Okay? Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst wenn er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. So, und die zweite Möglichkeit, das zu lesen wäre, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ. Das heißt, und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden. Punkt. Und dann heißt es, und unter den Mushrikin gibt es manche, die gerne 1000 Jahre am Leben blieben und so weiter. Ja? Aber die erste ist, wie es übersetzt worden ist, und daran halten wir uns jetzt. Und das ist auch die offensichtliche Bedeutung, Wallahu ta'ala a'lam, um nämlich zu betonen, wie gierig sie nach Leben sind, noch mehr als die Mushrikin. Eigentlich sollten die Juden, die ja wissen, dass es an Jenseits gibt und an Jenseits glauben, nicht, dass dieses Leben so gern lieben. Und warum sollten sie sich den Tod verlangen? Warum sollten sie sich den Tod wünschen? Eine Sache, die man nicht direkt wünscht. Aber der gläubige Mensch, der weiß, was ihn erwartet und der weiß, dass er rechtschaffen gehandelt hat und Allah subhanahu wa ta'ala sich zugewandt hat, reuig zugewandt hat, er freut sich auf das Leben nach dem Tod. Und er wünscht sich den Tod. Deswegen findet man die Sahaba, wenn sie in den Krieg gezogen sind, haben sie gesucht den Tod, wie sie ihn finden können. Denn wenn sie gestorben sind, gehen sie in eine Stadt, die viel besser ist, als der sich jetzt befindet. Was hält sie denn noch zurück? Nichts. Nichts hält sie mehr zurück. Und deswegen, der gläubige Mensch wünscht sich den Tod viel lieber als dieses Leben. Den Tod viel lieber als dieses Leben, aber gemeint natürlich das Leben nach dem Tod. Den Tod selbst mag keiner. Weil Tod selbst ist im Allgemeinen nicht einmal der Prophet war eine Ausnahme, ist mit Qualen verbunden. Ist eine anstrengende Sache, es sei denn, er geschieht plötzlich. Ja. Manch einer von ihnen, aber nicht alle, im Gegensatz zu den Juden. Gemeint, also in der Besetzung hier, manch einer von ihnen von den Mushrikin. Manch einer von ihnen von den Mushrikin möchte gerne 1000 Jahre am Leben bleiben. Aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Dass, selbst wenn man 1 Million Jahre leben würde, irgendwann mal ist es vorbei. Und sobald es vorbei ist und man ist im Jenseits, dann ist alles, was vorher geschehen ist, kommt einem kurz vor. Egal, wie lange es gewesen ist. Denn das Jenseits wird ewig sein. Und es ist überliefert, dass derjenige, der ins Paradies einmal eine Sekunde drin gewesen wird, wird gefragt, hast du jemals schon etwas Gutes vorher gesehen? Hat er vergessen. Nichts Gutes. Es ist alles überwältigend, was er sieht. Und der in der Hölle einmal drin gewesen ist, dann wird er gefragt, hast du jemals etwas Schlechtes erlebt vorher? Hat er gesagt, noch nie etwas Schlechtes erlebt. Und deswegen vergisst man alles, was vorher gewesen ist. Alles. Deswegen spielt es überhaupt keine Rolle, ob man 1000 Jahre gelebt hat oder 1 Million Jahre oder 50 Jahre, sondern wichtig ist, dass man in dem Moment, wo man stirbt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist und dass man rechtschaffen Taten gemacht hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, dann vermehrt er einem die wenige rechtschaffene Tat. Die wenige rechtschaffene Tat kann Allah subhanahu wa ta'ala einem vermehren. Und, Und Allah sieht wohl, was sie tun. Allah sieht wohl, was sie tun, ist in der Liste der Mehrheit der Qurra und in der Qurra von Ya'qub al-Hadrami, rahimahullah, heißt es: Allah sieht wohl, was ihr tut, ihr Juden, wallahu ta'ala a'lam. Und dann im nächsten Vers, und sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Sag, wer auch immer Jibril ein Feind ist, oder wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran, also mit Allahs Erlaubnis, in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart worden war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Und wer auch immer Jibril ein Feind ist, Jibril alayhi salam, ist derjenige Engel der Malaika, der Engel der Offenbarung, der Musa alayhi salam, die Tora eingegeben hat, Wallahu a'lam, und überhaupt die Offenbarung eingibt, und er ist derjenige, der Ruh al-Qudus, der Heilige Geist, und er ist derjenige, der Isa alayhi salam beigestanden ist und ihm eingegeben hat, und er ist derjenige, der Muhammad alayhi salam die Offenbarung eingegeben hat. Und ja, dieser Name wird auch im Koran in mehr als einer Art ausgesprochen. Wir haben zum Beispiel in der Qira'a von Ibn Kathir, rahimallah, das, wie gesagt, ich sage es nochmal und immer wieder, das ist nicht der Mufassir, sondern das ist der Qari, der Koranleser. In seiner Liste ist man Jibril, weil man hört manchmal verschiedene Arten von Jibril, von Namen. Ja. Und im Koran ist eben erwähnt Jibril, das ist die Lesart, die wir lesen und auch die Lesart von anderen Qurra. Aber es gibt auch Jibril von Ibn Kathir, und es gibt Jibrail von Hamza al-Kisai und Khalaf, Jibrail, und es gibt auch als dritte Form von Shu'bah, rahimahullah, Jibrail, Jibril und Jibril. Also vier Arten gibt es im Koran, diesen Namen auszusprechen. Und auch, es ist auch kein arabischer Name, es ist ein hebräischer Name. Und in der Sunna sind noch andere Namen erwähnt. Und auch Mikal, wie wir gleich sehen werden, aber erwähnen wir jetzt auch gleichzeitig dazu. Mikal ist derjenige, also Jibril, sagt man, heißt Abdullah, Allahs Diener. Ja. Und Mikail sagt man, oder Mikal sagt man, heißt Ubaidullah. Ubaidullah ist die Verniedlichung von Abdullah. Ja. Und Mikal ist in der Lesart von Hafs und Abu Amr und Ya'qub. Und es gibt noch die Lesart von Nafi' und Abu Ja'far, die sind Mikail. Und in der Lesart der restlichen Qurra liest man es eben, also in der Mehrheit, die lesen Mikail. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer auch immer Jibril Feind ist, was ist geschehen? Warum Feind? Warum? Gemeint natürlich, dass Juden sind Feind von Jibril. Sie haben ihn zum Feind genommen. Sie hassen Jibril, alayhi salam. Einige Juden kamen zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sagten, wir fragen dich nach Dingen, die nur ein Prophet weiß. Und die eine Frage, die sie gestellt haben, ist, wer ist dein Wali von den Engeln? Wer ist dein Wali, Helfer und Freund und Schutz, ja, von den Engeln? Wer unterstützt dich von den Engeln? Und wer gibt dir ein? Hierauf kommt es an, ob wir dir folgen oder nicht folgen. Und dann sagte er, Jibril. Und er sagte, Jibril war der Wali von jedem Propheten, den Allah erweckte. Und dann sagten sie, hierbei oder deswegen leisten wir dir jetzt keine Folge mehr. Wenn es ein anderer wäre von den Engeln, hätten wir dir gefolgt. Und das ist, und dann sagte der Prophet, was hält euch denn ab, davon ihm zu glauben? Und dann sagten sie, er ist unser Feind. Er ist unser Feind. Und im Tafsir gibt es mehrere Erklärungen dazu. Und die offensichtlichste und die klarste und einfachste ist, weil Jibril a.s. das bestätigt, was sie in ihren eigenen Schriften hassen oder gefälscht haben. Und der Prophet, wir wissen ja, gibt viele Dinge, die hat er gar nicht gewusst über die Judenkinder Israels. Er hat eben Allah ta'ala ihm eingegeben, durch Jibril, damit er die Charaktereigenschaft der Juden und ihrer Vorfahren kennt und sie angesprochen werden. Und das hat den Juden gestunken. Die wollten nicht, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dieser Prophet, weiß, wie sie in Wirklichkeit sind. Und er hat sie praktisch entblößt. Jibril hat sie praktisch entblößt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja hier in dem Vers, wer auch immer Jibril Feind ist, So hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart. Also es ist doch Allah derjenige, der den Koran offenbart hat, in Wirklichkeit. Das ist ja das Gefährliche. Das heißt, wenn ihr Jibril hasst, wegen dessen, was er offenbart hat, das heißt im Grunde genommen, ihr hasst Allahs Worte. Und das ist Kufr schlechthin. Das ist Kufr, die große Form des Kufrs schlechthin. Und dann sagt Allah Ta'ala weiterhin, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, also die Tora und Evangelium, das Gleiche bestätigt der Koran, was auch vorher war. Die Glaubensinhalte sind die gleichen. Und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Welche Rechtleitung hätten wir denn sonst gehabt? Die Tora und die Evangelium, die verfälscht sind, das ist keine Rechtleitung mehr für die Menschen. Und frohe Botschaft für die Gläubigen. Das Koran ist ein Wegweiser zu einem Ziel, und zwar zum Paradies. Und auf diese Weise, eben dass die Juden gesagt haben, wenn es ein anderer wäre außer Jibril, dann hätten wir die Folge geleistet. Ja? Das ist das Spiel, das die Gelehrten der Juden mit den einfachen Juden getrieben haben. Ja? Sie verdrehen das Bild des Islam, damit ja niemand zum Islam wechselt. Und sie sagen, wenn es Mikael wäre, oder es ist Michael auf Deutsch, ja, dann hätten wir ihm gefolgt. Sie werfen praktisch Jibril vor, er hätte Verse herabgesandt und eigenmächtig gehandelt mit diesen Versen. Die Mikael ist derjenige Engel, der beauftragt ist mit dem Regen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen ein Feind. Das heißt, wer irgendeinem Engel Feind ist, wer irgendeinen Engel zum Feind nimmt, hat Allah zum Feind genommen. So ist Allah den Ungläubigen Feind. Und dieser Vers ist wieder allgemein, nicht nur an die Juden, sondern jeder Mensch, der nicht an einen Engel glaubt oder einen Engel verleugnet oder einen Gesandten verleugnet, nicht einen Gesandten liebt oder Mikael oder Jibril, und er hat diese beiden ausdrücklich erwähnt, weil sie eine besondere Stellung unter den Engeln haben. Ja? Und ansonsten sind ja Jibril und Mikael auch Engel, weil der Vers heißt ja, wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikael, eigentlich ist es schon vorbehindert, aber diese besondere Erwähnung dieser Namen, weist auf die besondere Stellung dieser Engel bei Allah subhanahu wa ta'ala hin. So ist Allah den Ungläubigen ein Feind. Wer immer einer von diesen leugnet oder hasst, der ist ungläubig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben zu dir, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ja klare Zeichen habt gesandt, also im Koran. Das heißt, klare Zeichen, sie weisen auf etwas hin und sind eindeutig. Doch nur die Frevler verleugnen sie. Warum die Frevler? Weil die Frevler in ihren Sünden und Neigungen ertrunken sind. Kommt ein Vers, der ihnen etwas verbietet, leugnen sie ihn, weil er ihnen nicht passt. Und Fasiqo, Arabisch heißt es, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, also niemand leugnet sie außer den Frevlern. Frevler, Fasiq, ist jemand, der ungehorsam ist Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Das ist Al-Fasiq. Al-Khariju an al-Ta'a, der sich eben nicht mehr im Bereich der Gehorsamkeit aufhält. Und dem das eben zur Natur geworden ist. Na. Und eine andere Definition von Fasiq war, jemand, der auf Sünden beharrt, ohne Tauber zu machen. Sünden beharrt, ohne Tauber zu machen. Und auch dieser Vers ist wieder allgemein, doch nur die Frevler verleugnen sie. Und bezieht sich nicht nur auf die Juden, sondern hier auf alle Menschen, die Frevler sind und Leugner sind, dem Koran gegenüber. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, die Kinder Israels, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen nicht. Und das ist subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala weist darauf hin, diesen Vers, wenn man eine Verpflichtung eingeht und sie nicht einhält, weist es darauf hin, dass der Glaube nicht vollständig ist. Und das war bei den Juden ein Fall. Und je schlimmer, oder je wichtiger die Verpflichtung ist, der Vertrag ist, desto schlimmer ist es und übler ist es, wenn man den Vertrag bricht. Der Vertrag, den wichtigsten Vertrag, den wir eingegangen sind mit Allah subhanahu wa ta'ala, ist, dass wir gesagt haben, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und wenn wir jetzt anfangen, andere anzubeten, dann hast du den größten Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala gebrochen und das führt automatisch zu deinem eigenen Verderbnis. Und nein, die meisten von ihnen glauben nicht. Die Tatsache, die ersten, ihr wisst ja, dass die Juden, haben wir gesagt, waren drei Stämme. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa und Banu Nadir, die waren in Medina. So. Jetzt sagen wir, erklären wir, was warum Allah hier sagte, jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, hat eine Gruppe von ihnen diese Verpflichtung eben gebrochen. Und jetzt sagen wir, wie sind die Juden weggekommen von Medina? Diese drei Stämme, sie haben also auch angesiedelt, aber haben noch nicht erklärt, wie sie weggegangen sind. Und das wollen wir jetzt bei allen drei Stämmen erklären. Banu Qaynuqa'. Banu Qaynuqa'. Das ist das erste Volk oder der erste Stamm, die in Medina den Vertrag gebrochen haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, als einer von ihnen, und jetzt achtet mal auf den Inhalt, was da passiert ist, ja, als einer von ihnen sich auf dem Markt der Öffentlichkeit über eine muslimische Frau lustig machte.
Aber ganz kurz. Na. Du bist ja jetzt, sagen wir mal, mit den Juden, die zu Zeiten des Propheten
waren. Jetzt sind wir mit dem Propheten, ja.
Aber davor?
Davor? Wo davor?
Das war eine Gruppe, oder nicht? Zu Musas Zeit.
Also ich, meinst du jetzt davor mit Jibril a.s.? Das ist bis zur Zeit des Propheten.
Ja, wo der Berg über...
Der Berg, das war die Juden vorher.
Das waren jetzt nur die 70 Stärksten.
Das war mit den, ja, das war zur Zeit von Musa a.s.
Und die stammen von den 12 Stämmen ab, oder?
Ja, diese Stämme sind die 70, die besten von den Israel, die damals gewesen haben. Und das ist die Eigenschaft von Jibril und Mikael, das war zur Zeit des Propheten a.s. schon. Und
von denen sind jetzt nur noch drei geblieben, diese drei, die noch in Medina waren, oder?
Die drei sind diejenigen, die von Jerusalem vertrieben worden sind. Das sind die Juden, haben sich angesiedelt. Sie sind doch mit Joscha a.s., wie gesagt, haben sie den Dschihad gemacht und sind in Jerusalem eingetreten. Und sie waren ja dort. Und sie sind vertrieben worden durch die Christen. Und dann sind sie geflohen in die Welt, in verschiedenen Orten. Und drei Stämme waren in Medina. Drei Stämme von den Juden waren in Medina. Ob das alle sind, Allahu a'lam. Nee, das müssen nicht unbedingt die... du meinst jetzt, ob ein Stamm von ihnen eine Kette... Das muss nicht sein. Ich habe nichts darüber gelesen, ob das jetzt genau ein Stamm müsste, genau ein von den 12 Stammen, ist es genau ein von den Völkern? Allahu a'lam, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also offensichtlich ist es nicht der Fall, weil sie wurden ja genannt Banu. Banu heißt Kinder von. Qaynuqa. Banu al-Nadir. Kinder von Nadir. Banu Qurayza. Ja, also wenn sie jetzt tatsächlich von Benjamin abstammen würden, die eine von seinem Bruder, ja, dann Allah alam, dann werden sie wahrscheinlich nach ihm genannt werden. Allah alam. Aber das habe ich nirgends gelesen, habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, dass eines von diesen drei Völkern stimmt mit einem Stamm überein oder sowas. Das habe ich noch nie gehört. Und jetzt, also das erste Volk, das den Vertrag brach mit den Propheten in Medina, waren Banu Qaynuqa'. Und zwar, was ist passiert? Einer von diesem Stamm hat sich über eine muslimische Frau in Öffentlichkeit auf dem Markt lustig gemacht, wieso sie sich verhüllt mit ihrem Hijab. Und sie ließ sich nicht stören. Und was er gemacht hat, er klemmte die Sahabiya, sie saß und draußen sie saß und er klemmte, während sie saß, ihr unteres Kleid fest mit ihrer Kopfbedeckung. Und ihr wisst ja, wenn man sitzt, dann gibt es ja Falten in der Kleidung, so dass man, wenn man einen Teil der Kleidung jetzt hebt, wird noch nichts bloß von der Aura. Und er hat es dann unten geklemmt, den unteren Teil, der dann praktisch so länger ist, ne, im Sitz, und hat es nach oben getan und geklemmt nach oben. Und sobald sie dann aufgestanden ist, hat man natürlich die Aura der Frau gesehen, alle Öffentlichkeit. Und was ist dann passiert? Ein Muslim, der das gesehen hat, ihn packte die Wut und ermordete dann diesen Juden, der das getan hat. Und daraufhin kamen dann andere Juden und haben diesen Muslim umgebracht. Na, das ist, was passiert ist. Und dazu sollte man wissen, dass in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es Seele um Seele. Aber es heißt, der Professor hat gesagt, La yuqtalu mu'minun bi kafir. Das heißt, ein Gläubiger wird nicht aufgrund des Mordes einen Ungläubigen hingerichtet. Umgekehrt ja. Wenn ein Nichtmuslim einen Muslim bringt, wird der Nichtmuslim im Islamischen Staat hingerichtet. Umgekehrt nicht. Umgekehrt, wenn der Richter macht das, was er als angemessen findet, zum Beispiel Gefängnisstrafe oder irgendeine andere Ta'zir. Aber ein gläubiger Mensch wird nicht für den Mord an einen ungläubigen Menschen umgebracht. Das ist aufgrund der Erhabenheit des Islam. Und weil Allah SWT die gläubigen Menschen liebt und die ungläubigen Menschen nicht liebt. Und deswegen hier, auf jeden Fall haben die Juden, die sich daran dann versammelt haben, um diesen Muslim umzubringen, das war ihr falscher Schritt. Selbst wenn der Sahabi falsch gehandelt hätte, war es nicht ihr Recht, sich zu versammeln und den Muslim durch Selbstjustiz umzubringen, sondern sie hätten eben zum Propheten gehen müssen und sich eben beschweren sollen. Und dann hätten sie vielleicht Blutgeld erhalten. Ja? Aber die Tatsache, dass sie sich versammelt haben und den Muslim umgebracht haben, das hat dann dazu gebracht, dass ihr Vertrag gebrochen wurde. Der Prophet wollte dann ihn verurteilen oder die Juden verurteilen und löste dann den Vertrag mit ihnen auf. Und einer der Ansar, radiallahu anhum, legte Fürsprache für diese Leute ein. So ließ der Prophet vom Urteil ab. Also offensichtlich wollte er sie alle hinrichten lassen, weil sie den Muslim umgebracht haben. Ja. Aber er ließ von dem Urteil ab und verbannte sie aus Medina. Und so zogen sie dann nach Asch-Scham. In Scham, sagt man, ist die heutige Gegend von Syrien, Palästina und Umgebung. Und was die, also deswegen sind die weg. Die gibt es hier heute nicht mehr drauf. Ja. Dann Banu Nadir, was haben sie gemacht? Die Muslime hatten mit ihnen einen Vertrag. Und zwar, sobald jemand von den Muslimen oder von den Juden Diyah zahlen muss, Diyah ist Blutgeld. Blutgeld zahlt man im Islam, wenn jemand aus Versehen umgebracht worden ist. Okay? Das ist ganz allgemein, aber dieses Kapitel werden wir inshallah im Kapitel der Straftaten irgendwann mal behandeln. Ja? Aber allgemein, wenn jemand aus Versehen jemand anders umbringt, dann muss er Blutgeld zahlen an die Familie des Verstorbenen, an die Familie des Ermordeten oder Gestorbenen. Ja? Und sie haben sich darauf geeinigt, die Muslime mit den Juden hatten einen Vertrag, und zwar, sobald einer von den Muslimen jemand anders aus Versehen umbringt, oder ein Jude, dann teilen sie sich die Diyya. Dann teilen sie sich das Blutgeld, egal wer es gemacht hat. Und dann ist es eben geschehen, dass einer der Muslime jemanden aus Versehen umgebracht hat. Und so ging der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Freunden zu ihnen, zu Banu Nadir. Und sie hießen ihn willkommen und ließen ihn in das Haus eintreten, ihres Stammeshäuptlings, und dann sagen sie, dann war es für sie die ideale Möglichkeit, endlich ihr Problem aus der Welt zu schaffen. Sie hatten die Möglichkeit, Muhammad vielleicht noch mitsamt seiner großen Freunde umzubringen, und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Doch, während sie in diesem Haus saßen, um ihr Recht zu verlangen, was haben sie gemacht? Sie haben einen großen Stein oder einen großen Gegenstand auf das Dach befördert, sodass, wenn der Prophet aus einem rausgeht, würden sie ihn auf ihn draufwerfen. Das haben sie vorgehabt. Doch sie schmiedeten Pläne, und Allah subhanahu wa ta'ala schmiedet auch seine Pläne, und Allah ist der beste Planschmied, und er schickte Jibril a.s. zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ihm klar und deutlich mitteilte: Geh raus aus dem Haus, denn die Juden haben vor, sich umzubringen. Daraufhin stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf, mit seinen Freunden ging raus, und sie wussten nicht warum. Auf jeden Fall ging er nach Medina und kam dann mit seinen Freunden aber anders zurück und erklärte ihnen den Krieg. Und sagte zu ihnen, erklärte ihnen den Krieg und umzingelte sie und gab ihnen die Möglichkeit, rauszugehen. Aus Medina rauszugehen. Ja? Und jetzt, wenn wir Surat al-Hashr lesen, das ist auf der Seite 545, dann verstehen wir jetzt auch, was Allah subhanahu gemeint hat. Auf jeden Fall sollten sie dann die Stadt verlassen, und der Prophet hat ihnen erlaubt, all das mitzunehmen, was sie tragen können. Jeder konnte das mitnehmen auf sein Reittier, was er tragen kann. Mehr nicht. Sie durften nicht nochmal zurückkommen oder so etwas. Sodass sie teilweise, wenn irgendwas Wertvolles an ihrem Haus war, ihre eigenen Häuser abgebaut haben. Türrahmen, alles mögliche. Wenn das Wertvolles war, haben sie mitgenommen auf ihr Reittier. Oder eben zu Fuß, je nachdem. Und das sehen wir hier im Vers, am Anfang von Surat al-Hashr, wo sagt Allah im zweiten Vers, oder im ersten, im zweiten Vers: Allah preist alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie fortziehen würden. Und sie meinten, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, sodass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt. Und das ist natürlich, kann man natürlich viel mehr sagen nach so einer Geschichte, aber das ist, was uns jetzt erstmal interessiert. Das ist der zweite Stamm Banu Nadir gewesen. Banu Qurayza haben auch eine Geschichte, waren dann der dritte Stamm, der dann irgendwann abziehen musste, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Die beiden sind ja lebendig mehr oder weniger davor gekommen. Aber Banu Qurayza, da ging es anders zu. In der Schlacht von Al-Ahzab, der Ahzab nennt man die Parteien, war so, dass Huyay ibn Akhtab ist einer der Juden damals gewesen. Er hat die Städte außen herum am Tage von Khaybar und andere dazu aufgestachelt, die Muslime zu vernichten. Denn, wie wir wissen, also das heißt der Tag der Parteien, weil die Juden haben die Parteien versammelt gegen die Muslime. Die Muslime haben doch diesen Graben gebaut um Medina rum, aber sie konnten den Graben nicht um ganz Medina rum bauen. Es gab Stellen, die offen waren. Und die Muslime hatten einen Vertrag mit diesen Banu Qurayza, mit Banu Qurayza, und Banu Qurayza sollten eine bestimmte Stelle, wo Leute hätten eindringen können, verteidigen sollen. Was haben die Städte denn gemacht? Sind sich verbündet mit den Mushrikeen und so konnten sie direkt die Muslime angreifen. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala hat aber an diesem Tag dann die Kuffar abgewandt und hat einen Sturm gesandt, wie es in Surat al-Ahzab heißt, und sodass alle Parteien dann abgezischt sind, verschwunden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach diesem Ereignis ging nach Hause, legte die Waffen ab und betete sein Dhuhr-Gebet. Das war also nach der Schlacht. Dann kam Jibril angeritten und fragte, ihr wisst ja, Jibril heißt da, kommt manchmal in die Gestalt eines Menschen. Wie wir gesagt haben, ist er auch vorausgeritten, als die Kinder Israels zum Meer geflohen sind und die Pharao und seine Herrscher hinten dran. Ja? Und Jibril ist vorausgeritten, haben wir auch vorhin gesagt, ja, oder letztes Mal gesagt. Jibril kam dann geritten und fragte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hast du deine Waffen abgelegt? Und er sagte ja. Und dann sagte Jibril, wir Engel, wir haben unsere Waffen noch nicht abgelegt. Geh auf nach Banu Qurayza und richte unter ihnen. Und dann ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam und ordnete seine Freunde an und sagte zu ihnen, keiner von euch soll sein Asr-Gebet verrichtet haben, bis er in Banu Qurayza angekommen ist. Oder anders ausgedrückt, betet euer Asr-Gebet erst, wenn ihr in Banu Qurayza angekommen seid. Und dann sind die Sahaba radiallahu anhum losgelaufen und es war Asr-Zeit und dann ist die Sonne schon beinahe am Untergehen gewesen. Und jetzt waren sich die Sahaba nicht geeinigt gewesen. Sollen sie jetzt das Asr-Gebet trotzdem beten, weil die Zeit der Austritt? Oder sollen sie, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, betet euer Asr-Gebet nicht, bevor ihr in Banu Qurayza angekommen seid? Manche haben gesagt, er hat gemeint, dass wir uns beeilen sollen, sodass wir vor Maghrib angekommen sind, vor Sonnenuntergang, unser Asr-Gebet dort verrichten und keine Zeit verlieren. Und die anderen haben gesagt, nein. Er hat gesagt, betet euer Asr-Gebet erst, wenn ihr dort seid. Egal, ob die Sonne unter ist oder noch nicht unter ist. Und so haben die Sahaba in zwei Teile geteilt. Manche haben unterwegs gebetet, der Asr-Gebet, und die andere Partei hat erst dort gebetet. Erst in Banu Qurayza gebetet. Und keiner hat dem anderen übel genommen, was er getan hat. Weil jeder hat die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf eine bestimmte Art und Weise verstanden. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon nachher gehört hat, hat er darüber geschwiegen. Und man sagt auf Arabisch, Entschuldigung, Islam heißt es, denn der Prophet geschwiegen hat bei einer Sache. Das heißt, er war einverstanden mit beiden Ansichten. Und das ist eine wichtige, wichtige Sache, die die Fuqaha für die Fuqaha lehrreich ist, für die Fiqh-Gelehrten, die Rechtsgelehrten des Islam, dass es eben manchmal mehr als eine Ansicht geben kann, die auch richtig ist. Beide sind richtig. Und beide sind werden von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt, sicherlich. Und es gibt nun einmal Aussagen, die ein Mensch macht, wie der Prophet sallam, oder auch sogar Aussagen im Koran. Der Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Das heißt, es gibt unter dem Vers Verse, sie sind eindeutig und klare Verse, sie sind die Mutter des Buches. Und es gibt andere, die sind mehrdeutig, sogar im Koran. Das heißt, die Tatsache, dass manche Verse mehr als eine Bedeutung haben oder dass die Leute sich nicht gern zu einig sind über die Bedeutung der Verse, ist von Allah SWT gewollt und gleichzeitig eine Prüfung. Werden die Herzen der gläubigen Menschen sich uneinig? Werden die Herzen sich nicht mehr lieben, nur weil man sich nicht in einer Einsicht, in einer Angelegenheit uneinig ist? Das war bei den Sahaba nicht der Fall. Ist bei vielen Leuten leider der Fall. Leider der Fall. Obwohl eigentlich, wenn jemand, wie es bei den Sahaba war, wenn jemand verstanden hat, dass sie das Gebet in Banu Qurayza beten sollten, egal ob die Sonne unter war oder nicht unter war. Das bedeutet ja mit anderen Worten, sie haben sich an den Ausspruch des Propheten Sahaba gehalten. Und sie haben das daraus verstanden, sie haben das nur gemacht, weil der Prophet es gesagt hat. Die anderen haben gesagt, wir beten das Asr-Gebet zur Asr-Zeit. Weil der Prophet hat gemeint, dass wir nur uns beeilen sollen. Und sie haben sich auch an die Aussage des Propheten Sahaba gehalten. An die Aussage, weil sie verstanden haben, dass gemeint ist und sich beeilen. Und weil der Prophet ihnen auch mitgeteilt hat, dass das Asr-Gebet die Zeit endet, weil die Sonne unter ist. Das heißt, alle haben sich an die Aussage des Propheten gehalten. Ja? Nur sie haben es verschieden verstanden. Und das ist eine Sache, die es gibt. Und die Sache muss man sich bewusst machen. Ja? Und der Mujtahid, denke, der versucht eben herauszufinden, was richtig ist, erhält immer entweder eins oder zwei Belohnungen. Wenn er richtig war, zwei Belohnungen. Für seinen Ijtihad und dafür, dass er eben das Ziel getroffen hat. Und wenn er falsch war, falsch gelegen ist, dann hätte er eben eine Belohnung dafür, dass er sich versucht hat, Mühe zu geben. Na. Und als sie dann in Banu Qurayza angekommen sind, die Sahaba radiallahu anhum, fragte der Prophet, sagte zu ihnen, hat sie beleidigt, er sagte, o ihr Geschwister der Affen und Schweine. Ihr Geschwister, der Affen und Schwein, hat sie ihm gesagt. Und er hat sich auch noch dann sogar ihnen die Entscheidung überlassen, wer unter ihnen richten soll. Sogar. Und dann haben sie sich ausgesucht, das hätten sie nicht machen sollen, aber haben sich ausgesucht, Sa'ad ibn Mu'ad radiallahu anhu, weil er einer von ihnen war. Und sie dachten, wenn er zu uns gehört, dann wird sein Herz noch ein bisschen nach uns schlagen und er wird schon ein sanftes Urteil geben für uns. Nur, was haben sie gemacht? Sie waren der Grund, das ist die Sache, die man sich bewusst macht. Bitte, es gibt viele Leute, die benutzen dieses Ereignis als Argument, dass der Islam eine gewalttätige Religion ist. Und sie vergessen, wie viele Muslime in dieser Schlacht gestorben sind, weil die Juden den Vertrag gebrochen haben. Sie sind diejenigen, die Stämme vereinigt haben gegen die Muslime. Wahrscheinlich sind hunderte Sahaba gestorben, nur weil sie das getan haben. Und im Islam, wenn 50 Leute sich vereinigen und alle einen Menschen umbringen, werden alle hingerichtet. Es geht auch nicht um die Anzahl, es geht um die Sünde selbst. Und wenn 50, hat nicht nur einer hingerichtet, alle werden von hingerichtet. 50, alle 50, 100, alle 100, und alle mitgemacht haben, alle 100 werden hingerichtet. Und hier haben alle mitgemacht. Das heißt, es ist egal eigentlich, wie viele Muslime gestorben sind. Aber sicherlich sind zig Muslime gestorben, darauf und deswegen musste das Urteil auch die Todesstrafe sein. Es gab keine andere Möglichkeit. Und deswegen, der Prophet war einverstanden, dass Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu urteilt und die Juden waren auch einverstanden. Und dann warten sie das Urteil ab. Und Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu richtete, dass erstens alle Männer hingerichtet werden. Alle Männer. Zweitens, die Frauen alle und die Kinder alle in Gefangenschaft genommen werden. Das heißt, zu Sklaven und Sklavinnen genommen werden, im islamischen Sinne. Sklaven sammeln im islamischen Sinne und zu den Muslimen gehen. Und, weil die Frauen und Kinder auch, weil sie eben einverstanden gewesen sind mit dieser Sache. Und die Kinder gehören immer zu den Eltern dazu. Kinder gehören immer zu den Eltern dazu. Und weil sie einverstanden damit gewesen waren. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. Du hast so geurteilt, du hast nach dem Gesetz Allahs geurteilt, so wie Allah geurteilt hat über dem siebten Himmel. Hat das Urteil 100% getroffen. So hat Allah auch geurteilt und so wollte es sein. Und so wurden an diesem Tag 700 Juden hingerichtet. Weil sie alle mitgemacht haben bei dieser Sache. Na. Hingerichtet. Ja, hingerichtet.
Das heißt,
Und eine Sache, die Kinder und Frauen dieser Juden sind nach wenigen Tagen in den Islam eingetreten. Die Kinder und Frauen dieses Stammes sind nach wenigen Tagen in den Islam eingetreten. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na. Und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das bestätigend, was ihnen als Offenbarung bereits vorlag, das heißt die gleiche Lehre, wie wir schon gesagt haben, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das heißt die großen Juden von ihnen, machten das, die großen Juden, die von den einfachen Juden gelebt haben, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, das Tora und das Evangelium, hinter ihren Rücken geworfen, das heißt, sie wenden sich ihm nicht zu, sondern sie wenden sich ab und handeln nicht nach dem, was Allah offenbart hat, als ob sie nicht Bescheid wüssten, was wussten sie nicht Bescheid, als ob sie nicht Bescheid wüssten, wer dieser Prophet ist, als ob sie nicht Bescheid wüssten, die Eigenschaften dieses Propheten, sondern als ob sie ihn nicht kennen würden, und dabei kennen sie ihn sehr wohl. Sie ließen das Buch zurück und wandten sich der Zauberei zu. Sie ließen das Buch zurück und wandten sich stattdessen der Zauberei zu. Und das ist das, was wir inshallah beim nächsten Mal erwähnen werden, wo es darum geht, dass die Juden Suleiman nicht als Propheten anerkennen. Alayhi salam. Na, als Erinnerung, was mir entfallen ist bisher, und zwar bei diesen ganzen Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala am Ende der Verse die Dinge allgemein hält, ja, und eben Allah ist zum Beispiel den Ungläubigen ein Feind, jeden Ungläubigen, jeder, egal von wo er abstammt. Und diejenigen, die leugnen, diejenigen, die die Verse Allahs leugnen, sind die Freveler, ja, egal welche Freveler. Das heißt, egal von wo sie abstammen. Diese allgemeinen Verse finden auch Bestätigung in der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn die Juden sind ja eigentlich keine Araber. Ja? Bani Israel sind ja keine Araber. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: La fadla li arabiyin ala ajami, wa la li abyada ala aswad, illa bit taqwa. Das heißt, ein Araber hat keine Vorzüglichkeit gegenüber einem Nicht-Araber. Und ein Weißer hat keine Vorzüglichkeit gegenüber einem Schwarzen, außer durch Taqwa. Außer durch Taqwa, das heißt durch Gottesfurcht. Das ist die einzige Sache, wodurch die Menschen sich unterscheiden. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Und das macht Allah subhanahu wa ta'ala klar. Durch wie viele Schwure haben wir letztes Mal gesagt, zählen wir sie noch einmal auf. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ash-Shams, Surah 91, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle, und dem Mond, wenn er ihr folgt, und dem Tag, wenn er sie erscheinen lässt, und der Nacht, wenn sie sie überdeckt, und dem Himmel und dem, der ihn aufgebaut hat, und der Erde und dem, der sie ausgebreitet hat, und einer jeden Seele und dem, der sie zurechtgeformt hat, und ihr dann ihre Sittenlosigkeit und ihre Gottesfurcht eingegeben hat. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sie läutert, die Seele, egal wer, der sie läutert, und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt. 11-mal schwört Allah subhanahu wa ta'ala, um uns klar zu machen, es geht darum, was wir aus unseren eigenen Taten machen, aus unserem eigenen Leben machen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Zeit zu leben und er sagt uns, was wir zu tun haben. Und der Prophet hat gesagt, خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ. Die Besten von euch sind diejenigen, die ein langes Leben haben und die gut gehandelt haben. Das heißt, es ist unsere eigene Sache, was wir aus unserem Leben machen, und es ist nicht eine Sache, von wo wir abstammen. Und die Surat al-Baqarah, subhanallah, wir sind noch 5 Seiten ungefähr, dann haben wir den ersten Juz fertig vom Koran. Und ihr seht, es geht die ganze Zeit um die Kinder Israels. Nur um die Kinder Israels. Also wenn man die Namen der Surat irgendwie, wenn man die selbst wählen würde, dann würde man sagen, das ist die Surat der Juden, Surat al-Yahud, dann würde man sagen, die Surat der Bani Israel. Obwohl Bani Israel ist ja schon vergeben als Zweitname für Surat al-Isra, nennt man ja auch Surat Bani Israel. والله تعالى أعلى وعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.